ARD Sounds.
Grüß Sie, mein Gast heute ist der Schauspieler Horst Kummet. Herr Kummet, wie oft werden Sie als Roland Bamberger noch angesprochen auf der Straße?
Das passiert dauernd natürlich. Am lustigsten war mal eine ältere Dame, die gesagt hat, ich habe so Probleme mit meinen Venen, was kann ich denn machen? Sage ich, ich spiele den nur.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Horst Kummet. War der Apotheker in Der Horm ist der Horm.
Schön, dass Sie da sind. Das ist also Ihre Reaktion auf, ich spiele oder ich habe den nur gespielt.
Ja,
ich bin es
ja.
Gar nicht selbst. Ja. Spricht es für Sie als Schauspieler, dass Sie dann mit dem doch so identifiziert werden oder eher dagegen?
Das spricht dafür natürlich, weil wenn die sagen, der macht es so glaubhaft, dann kann der mir auch helfen.
Hervorragend.
Also es scheint ganz gut hingehauen zu haben.
Naja gut, ist ja die Frage, wie würden Sie überhaupt einem Außerirdischen Ihre Rolle oder überhaupt Daheim ist Daheim generell erklären?
Einem Außerirdischen, da würde ich sagen, das ist eine tolle Frage. Ich würde sagen, jetzt schaust du mal 3000 Folgen und dann muss ich nichts erklären.
Und die Bedeutung, die der Bamberger darin gehabt hat, der Apotheker?
Naja, am Anfang war das ja wenig und ich habe ja auch erstmal gesagt, ich mache das nicht, das ist mir, die Rolle hat mir nicht gefallen. Und dann durfte ich die aber so nach meiner Fassung verändern und habe da einfach den Bamberger draus gemacht. Ich spiele den wie ein Eichhörnchen. Also ich husche durch diese Apotheke und das fanden die Leute sehr lustig. Ich bin ein bisschen verpeilt, ein bisschen der durchgeknallte Apotheker und das kam sehr gut an.
Da reden wir nachher noch drüber, über die Genese, wie Sie den haben draus machen können, aus dem, was da angeliefert wurde. Aber man muss sich das mal nochmal reinziehen und nachvollziehen. Also Sie haben gesagt 3000 Folgen, das heißt fürs Leben über 16 Jahre. Und dann ist es ja ein Alltagsjob, also fast jeden Tag gedreht, wochentäglich gesendet, immer wieder die gleiche Rolle. Was ist dieser Roland Bamberger für ihn? Kann man nach so langer intensivem Zusammensein überhaupt noch sagen, ja, ich habe den bloß gespielt, kann man den überhaupt wieder ausziehen?
Ja, den kann man wieder ausziehen. Ich habe auch am Beginn so einer Drehwoche mir den angezogen und man ist dann ein bisschen anders die Woche über und am Wochenende war er wieder weg. Und das Gute und Interessante an dem Bamberger war, dass er völlig anders ist als ich. Also der ist Radlfahrer, Kletterer, bindungsunfähig. Ich bin fast 50 Jahre verheiratet. Ich kletter nicht, ich fahre nicht Rad. Also ich bin privat eher ein ruhiger Mensch. Und der Bamberger ist halt doch ein wuseliges Kerlchen gewesen. Und es war aber auch der Reiz, den zu spielen. Zu sagen, ich schlüpfe in eine ganz andere Figur oder erfinde eine ganz andere Figur. Das war sehr schön für mich, aber ich war auch am Wochenende immer froh, ich sein zu können.
Ja, vielleicht war es auch nur aufgrund dieser großen Unterschiede überhaupt dann auch möglich, ihn dann auch wieder auszuziehen und nicht völlig zu verschmelzen.
Ja.
Ich meine, 40-Stunden-Job reicht ja nicht.
Nein, das reicht nicht. Also ich hatte manchmal, wenn es so 16 Werktage sind im Monat, dann hatte ich jeden Tag. Nicht immer, aber das passierte oft. Und mein Drehtag hat ja angefangen um 8 oder so oder halb 8 mit Maske. Und manchmal ist man um 9 Uhr abends erst oder später nach Hause gekommen. Und musste eh sehr früh aufstehen, um mich fertig zu machen. Ich brauche einen gewissen Vorlauf. Ich bete erstmal. Ja. Ich kann dann nicht aufstehen und mich dann am Klo, am Drehort rasieren. Das kann ich nicht. Ich muss langsam in den Tag kommen.
Über den Druck, der da dahinter steht auch und die Bedingungen, wie sich die auch im Laufe ihrer Karriere mit der ganz vielen vorher auch anderen Rollen entwickelt haben, reden wir sicher nachher auch noch ausführlich. Was denken Sie denn oder was halten Sie davon, wenn es dann immer wieder mal heißt, die eine oder andere Rolle ist vielleicht nach 4, 5 Folgen auserzählt und Schauspieler lassen Sie dann fallen?
Naja, das hat damit zu tun, dass viele Leute keine Fantasie haben. Also wenn eine Redaktion sagt, mir fällt da nichts ein, dann ist es ein Schwächeeingeständnis. Also für jede Figur fällt einem immer wieder was ein. Wir haben ja in Amerika Serien, die laufen noch viel länger und die machen einfach immer wieder was Neues draus. Wenn ich natürlich sage, der ist so festgelegt und was soll ich da noch erzählen, dann ist es ein bisschen langweilig, klar. Aber wenn ich wach bleibe und Fantasie habe, dann kann ich immer wieder was Neues draus machen.
Und draus hinschreiben einfach. Ja. Und das tun Sie ja auch. Also nicht nur Ihr Buch, jetzt heißt Drehbuch meines Lebens.
Ja.
Und Sie wissen ja, wovon Sie da sprechen, nach fast 90 verfilmten Drehbüchern, die Sie geschrieben haben.
Ja.
Wäre denn für ein echtes Drehbuch in dem Drehbuch Ihres Lebens genug Drama drin? Oder würden Sie noch irgendwo nachschärfen?
Na, da ist schon genug Drama drin, aber es ist natürlich trotzdem auf 240 Seiten nur ein Teil meines Lebens. Also ich werde jetzt 70 dieses Jahr und allein mein Arbeitsleben, ich habe angefangen zu arbeiten mit 15. Ich habe es irgendwo gelesen in einem Frankenstein-Film.
Sie haben das gelesen?
Ja, ich habe es irgendwo gelesen.
Ich frage Sie das nachher gleich auch noch, ja?
Sehr lustig. Also ich war nie in einem Frankenstein-Film, aber ich mache es halt sehr lang. Und natürlich wäre auch in dem Buch, das könnte man gut verfilmen, ja?
Ja? Ja. Also wenn das verfilmt wird, das Drehbuch Ihres Lebens, wer sollte Sie dann spielen bestenfalls? Brad Pitt?
Boah, zu alt. Brad Pitt ist viel zu alt. Hallo, schauen Sie mich an.
Ja, Entschuldigung. Oh Gott, deswegen.
Nein, ich weiß es nicht. Es gibt sehr viele gute Schauspieler, aber der bräuchte natürlich schon eine Bandbreite und der müsste bayerisch können.
Ja, wem trauen Sie denn das zu?
Nur mir.
Nur jetzt. Haben Sie selber eigentlich jemals wirkliche historische oder zeitgenössische Persönlichkeit reale gespielt oder waren es immer nur fiktive?
Ich habe mal gespielt in einem Spielfilm fürs Kino. In Nanga Parbat habe ich den Vater gespielt von den Messner-Brüdern, als die klein waren. Und das war ganz interessant, weil ich erstens von der Maske so verändert wurde. Und ich habe mich auch mit dem Reinhold viel unterhalten, mit Reinhold Messner, über seinen Papa, wie der so war. Und der hat mir ein großes Kompliment gemacht, weil er gesagt hat, ich habe teilweise Tränen in den Augen gehabt, wenn ich den gesehen habe. Also den scheine ich gut, ich habe ihn ja nicht gekannt, von dem gibt es keine Filmdokumente, aber ich scheine ihn ganz gut hingekriegt zu haben.
Aber wahrscheinlich ist dann sogar einfacher, sich mit Fiktiven auseinanderzusetzen,
ja, weil
die ja viel mehr erfinden können, tatsächlich. Rollen Ihres Lebens, Drehbuch Ihres Lebens, all das ist ein Thema in dieser Stunde 1:1 der Talk mit Horst Kummet. Gleich sprechen wir über die Anfänge, apropos Anfänge. Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, this is a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. Chuck Berry, Roll Over Beethoven, Jahrgang 56, der Song. Mhm, wie Horst Kummet auch, unser Gast heute.
Guter Jahrgang.
Guter Jahrgang in 1:1 der Talk. Aber Chuck Berry hing wahrscheinlich als Poster nicht über Ihrem Bett, oder?
Nein, über mein Bett hing Charles Bronson und Marsha Hunt. Mit Riesenhaaren.
Ja.
Eine schwarze Sängerin. Ja.
Aus Hair oder woher habe ich die?
Aus Hair.
Okay. Und Charles Bronson dann schon, weil sie auch in Richtung Kampfsport sich dann irgendwann mal entwickelt haben?
Ja, der hat uns allen unheimlich imponiert, weil er war ein sehr markanter Typ, war nicht so glatt gebügelt wie andere Darsteller. Und mit diesem Bärtchen und einfach so ein harter Hund, das hat uns schon imponiert, ja.
Damals in Forchheim hängen die Poster, die ersten Jahre jedenfalls. Ja. So am 27. Dezember Geburtstag zu haben, ist wahrscheinlich auch nicht immer schön als Kind, oder?
Das ist komisch, weil man feiert ja ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag und dann komme ich auch noch. Und die Leute haben immer schlechtes Gewissen gehabt, weil sie gesagt haben, das war gut, weil sie gesagt haben, naja, dann denkt er kriegt nichts mehr. Und dann wurde doch nochmal richtig geschenkt. Mhm. Aber es ist immer ein bisschen blöd, dass an meinem Geburtstag dann nochmal eine Fressorgie, das verschieben wir meistens um ein paar Tage oder um eine Woche, weil das geht dann einfach nicht.
Die Queen hat den Geburtstag früher doch auch verschoben.
Hat die gemacht?
Die Queen hat das gemacht, ja, damit es in einer angenehmeren Jahreszeit allerdings war. Ja.
Also dann mit der Queen bin ich dann eigentlich auf der richtigen Seite.
Horst Kummet und die Queen und Chuck Berry, also da fehlt ja nichts. In Forchheim waren Sie der Metzgersohn und davon klein auf, glaube ich, auch ganz automatisch mit dem Betrieb auch groß geworden, oder?
Ja, das ist natürlich normal, wenn Sie in der Bäckerei, in der Metzgerei, in der Schreinerei aufwachsen. Sind die Dinge, die da passieren, ganz normal?
Naja, aber in der Bäckerei ist es, ich meine, auf dem Schlachthof ist schon anders als in der Backstube.
Ja, das stimmt, aber ich weiß, mit meiner kleinen Schwester, da standen wir dann auch mit unseren Gummistiefelchen im Blut am Schlachthof und jeder hat irgendeinen Schokoriegel gegessen und man hat gewartet, bis der Papa fertig ist und dann sind wir mit dem heimgefahren. Und das war so normal, wie wenn ich Semmelknödel mache. Also aus heutiger Sicht sehe ich das natürlich auch sehr differenziert, aber es war eine andere Welt.
Na gut, man kann es ja auch nicht so tun, als würde man nicht Tiere umbringen müssen, wenn man ein Fleisch isst. Also es ist das wegzusperren und zu tun, als gäbe es das nicht.
Nein,
das ist
ich finde es auch immer verlogen. Wenn Leute sagen, nein, aha, ich will den Kopf vom Fisch nicht sehen oder kann man nicht das wegmachen, das erinnert mich an das Tier. Oder wo ich sage, wenn du dieses Tier schon umlegst und isst, dann soll es auch so ausschauen. Also ist es bitte...
Du musst auch in der Lage sein, sich damit auseinanderzusetzen.
Aber wir sind natürlich mit dieser Generation konfrontiert, die nur noch Fastfood isst, mit irgendwelchen Fleischpflanzerl, kann man gar nicht sagen, mit diesen Fleischplatten, die an Tiere überhaupt nicht mehr erinnern, aber es steht natürlich ein Tod dahinter.
Wenn es noch echtes Fleisch ist.
Ja, wenn es überhaupt es noch ist, ja.
Heute haben ja fast alle Kids zwischendurch mal so eine vegetarische Phase. Das gehört wahrscheinlich heute so zum Entwicklungsprozess. Wie war das bei Ihnen?
Ich habe das als Kind nicht gehabt. Ich habe es als Erwachsener mal gehabt. Weil ich dachte, also wir hatten dann Hunde und wir hatten mal einen Kanarienvogel, einen Wellensittich. Und ich habe mir gedacht, diese armen Viecher, Mensch, ich muss mich da in den Griff kriegen. Und habe dann 7 Jahre vegetarisch gelebt.
7 Jahre?
Ja. Es hat mir nicht gut getan. Also ich bin abgemagert zu einem Strich. Ich habe praktisch die ganze Zeit gegessen. Meinem Körper schien irgendwas gefehlt zu haben. Und dann, kurz vor Weihnachten, waren wir mal in der Stadt und sind vorbeigegangen am Franziskaner. Und da stand dann halbe bayerische Mastgans mit Kartoffelknödel. Und dann bin ich da rein wie magisch angezogen und habe beim Essen Tränen in den Augen gehabt, weil es so gut war. Und es stimmt einfach nicht, wenn Vegetarier sagen, wenn ich das nur rieche, es ist so eklig. Nein, es war für mich nie eklig.
Ja, bei Ihnen jedenfalls nicht. Das heißt, es war dann richtig vom Entzug zurückgekommen sozusagen. Ja. Wobei mit dem Vielessen, das hatten Sie als Kind auch schon.
Immer.
Sie haben irgendeinen Knödelweltrekord einmal aufgestellt.
Ja, ich habe mal mit 14 oder 14 sowas. Und meine Mama hat die richtige Klöße gemacht, also nicht so diese kleinen Dinger.
Jetzt Klöße, wissen wir denn in Franken?
Ja. Und da habe ich 11 Stück gegessen und dann ging es mir nicht gut. Und mein Vater hat dann gesagt, boah, ich gönn's dir, aber ist das nur gesund, was du da machst? Und ich bin wirklich Deutschlands verfressenster Schauspieler, glaube ich. Und ich habe das Glück, nicht zuzusetzen, aber also Essen ist für mich eine Droge.
Das war mit 11 mit den Klößen. Ein bisschen später hätten Sie dann Knödel essen müssen, als Sie dann aus Franken raus sind. Sie schreiben in Ihrem Buch Drehbuch meines Lebens, Sie schreiben, mit 12 war von jetzt auf gleich Ihre Kindheit vorbei und Sie sind erwachsen geworden. Was ist da passiert?
Na, wir waren eigentlich sehr behütet als Kinder, meine Schwester und ich. Und ich durfte reiten als Kind, ich war also begeisterter Reiter. Und mit 12, da gab es eine Faschingsfeier im Reitclub und da waren meine Eltern auch. Und die saßen nebeneinander und ein Freund meines Vaters, der war angetrunken und hat gedacht, er macht jetzt den Gag seines Lebens und hat denen die Köpfe zusammengeschlagen. Und mein Vater wurde bewusstlos, hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn dann und der wusste nach 20 Minuten nicht mehr, wer wir waren. Und ich stand dann auf der Straße, musste auf den Sanitäter warten, damals hieß es noch so. Und da haben die gesagt, also wenn du den siehst, wink gleich, dass der kommt und den Papa holt. Und ich stand da und ich hatte in ein paar Sekunden das Bewusstsein eines Erwachsenen. Also wie heute. Als Kind hat man das ja nicht. Ja. Man reflektiert nicht oder so als Kind. Also ich habe es nicht. Und ich war erwachsen mit allen Konsequenzen. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich auf meinen Papa aufpassen, weil der verblödet ist. Also er hat vor sich hingebrabbelt, wirres Zeug und lag da rum. Und mein Vater war eigentlich ein sehr martialischer Typ, also vor dem man wirklich Respekt haben konnte. Und das war alles vorbei und ich wusste, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen.
Er hat sich aber wieder erholt,
war
verändert.
Ja. Der war nach seiner Genesung wirklich anders. Sehr angenehm, sehr still, ruhig, freundlich. Und diesen Jähzorn, den der hatte, den ich auch geerbt habe von ihm, der war weg. Also für meine Mutter war das ein bisschen enttäuschend. Die wollte immer diese Art von Mann. Die brauchte diesen harten Typ. Aha. Und ich mochte meinen Papa auch so, wenn der so was gesagt hat, dann war das Gesetz. Und hinterher war der einfach so weichgespült. Das war viel angenehmer im Umgang, aber es war auch irgendwie komisch. Es war so wie ausgetauscht. Es gibt ja so Filme, wo Außerirdische einen Körper übernehmen. Und so war mein Vater ein bisschen.
Im Sinne des Vaters war es dann auch, oder wegen der Gesundheit des Vaters, dass sie dann umgezogen sind.
Ja.
1,5 Jahre später nach Garmisch.
Ja, das war so, dass der Kopfschmerzen hatte in einer Weise, dass er gesagt hat, er überlegt, ob er sich das Leben nimmt. Und dann hat ihm diese Ärzteschaft in Nürnberg geraten, er braucht anderes Klima. Oberfranken ist so recht mild mit vielen Kirschplantagen und so. Und die haben gesagt, geh ans Meer oder geh in die Berge. Und mein Vater war immer begeisterter, schon Bergsteiger. Und dann hat er gesagt, dann gehen wir ins Gebirge und dann gehen wir nach Garmisch.
Und da waren Sie so 14?
14, ja.
So?
13,5.
Ist jetzt kein tolles Alter eigentlich, um so entwurzelt und ganz woanders wieder hinzugehen?
Ich hatte in Forchheim eine erste Freundin zum ersten Mal geküsst und da sind wir weggezogen. Es war nicht lustig. Und in Garmisch habe ich weiter geküsst, aber es hat dann länger gedauert, das erste Mal. Und man musste ja erst mal sich da wieder etablieren.
Ja.
Und natürlich als Zurgroster warst in Garmisch erst einmal niemand.
Sind Sie da, es las sich so ein bisschen abgerutscht, wenn Sie da so schreiben in Ihren Erinnerungen, ja, schon mal abends mit Kumpeln losgezogen, um sich zu schlägern?
Das war später. Ja? Das war dann so mit 16, 17, das war halt lustig. In Garmisch waren...
Ach Gott.
Nein, in Garmisch waren die GIs, die waren da stationiert und es waren so junge Leute halt mit 18, 19, 20, die durften die ganze Woche nicht raus aus dieser blöden Kaserne. Und am Wochenende waren die draußen. Und wir auch. Und dann hat man sich gekloppt und es war schön. Und es wollte jemand dem anderen nicht was Böses tun. Der sollte nicht verletzt bleiben oder sterben, sondern man hat sich gehauen. Es war damals anders einfach.
Show, oder?
Ja, das war lustig.
Ja, okay. Okay, es war lustig. Sagt Horst Kummel in 1:1 der Talk.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Horst Kummet. Vom Metzgerssohn zum Fernsehschauspieler.
Woher kam, wenn es da so keine künstlerische Vorgeschichte in der Familie gab, woher kam die Begeisterung für die Schauspielerei?
Fernsehen.
Selber?
Ja.
Passivfernsehen.
Passivfernsehen. Wir haben irgendwann einen Fernseher gekriegt und da ging ab 17 Uhr die Kinderstunde los. Schwarz-weiß, schlecht, verflimmert. Und da war ich einfach fasziniert, dass es Leute gibt, die ganz andere Leute spielen. Und das wollte ich auch. Das fand ich super. Also ich bin auch, da gab es dann mal Tarzan, habe ich gesehen, mit Johnny Weissmuller, wurde im Fernsehen gezeigt. Ja, da durfte ich aufbleiben. Und dann bin ich den ganzen nächsten Tag, obwohl es zu kalt war, mit einer Badehose, da habe ich das Autoleder von meinem Vater drum gebunden, habe ein großes Metzgermesser geholt und hatte ein ausgestopftes Krokodil und ich war den ganzen Tag so unterwegs, habe mich erkältet, war egal, weil ich war auch barfuß, weil Tarzan kann nicht Schuhe anziehen.
Logisch.
Und das war eigentlich sehr schnell klar, dass ich das machen will.
Mhm. Und da hatten die Eltern auch keine Chance, so Plan B oder?
Na, mein Vater, der hat gesagt, geh doch auf die Bank, da ist das Geld. Banker sind gut angezogen, die sind drin bei schlechtem Wetter, die stehen nicht in Fett und Blut. Mach Bank! Und dann habe ich gesagt, da ging es schon näher an diesen Beruf, schon Richtung Erwachsenenalter. Da habe ich gesagt, Papa, stell dir mal vor, ich 40 Jahre an einem Schreibtisch. Ja, sagte, na, das geht nicht. Das geht nicht. Dann probier's.
Da war er dann schon wieder milder,
ja.
Der Vater.
Ja.
Da ging es in Richtung des Berufs. Also jetzt müssen wir das klären, was Sie vorhin auch gesagt haben. Ich habe auch gelesen, dass Sie mit 15 den ersten Drehtag hatten in einem Frankenstein-Film. Sie haben es auch gelesen.
Ja, aber so schlimm sah ich nicht aus als Kind.
Also, wenn Sie als Tarzan durchgegangen sind. Also es war einfach ein anderer Film.
Es war ein anderer Film. Aber Frankenstein, also vielleicht, weil ich aus Franken komme, hat jemand gedacht, Frankenstein passt gut.
Also da sucht man Sie vergeblich dafür, in vielen anderen Produktionen nicht vergeblich, sondern ganz erfolgreich. Sie sind nach München dann gekommen, auf die Schauspielschule, also das heißt, das hat dann geklappt, auch mit Unterstützung der Eltern,
weil
so richtig viel Geld war ja da.
Dann gar nichts war da.
Haben da dann Ihre heutige Frau kennengelernt. Jetzt sind es die 70er Jahre.
Mhm.
Sie haben von Herr vorhin gesprochen, von also wilde, ausschweifende und so.
Ja.
Wie passt das dann dazu, gleich nach 3 Tagen zu beschließen, zu heiraten?
Naja, wir haben uns natürlich immer schon angehimmelt, aber meine Frau war verlobt, also habe ich da überhaupt nichts mich zu tun getraut. Ich war sowieso ein schüchternes Bürscherl, wenn es darum ging. Und dann hat sie mich mal heimgefahren, weil ich musste entweder zu Fuß tippeln von Schwabing nach Nymphenburg, da hatte ich ein 9 Quadratmeter Zimmer. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ich fahre dich heim. Und die hatte so ein kleines gelbes Auto, ein Fiat, wo man immer die Fenster zumachen musste, dass die Leute keine Briefe reinschmeißen. Haben sie mir verarscht. Und da hat sie mich heimgefahren und hat dann gesagt, also irgendwann komme ich mal mit hoch.
Mhm.
Und dann saßen wir da schweigend noch eine Zeit lang und dann hat sie den Motor ausgestellt und hat gesagt, ich komme gleich mit hoch. Und dann sind wir also 3 Tage aus diesem Bett nicht rausgekommen, was toll war für mich. Auch für Sie, hoffe ich. Und da war aber eben mehr. Also es war einfach Sex und rosa Brille und Leidenschaft, alles okay. Aber da war einfach mehr. Wir haben gespürt, dass wir da jemanden gefunden haben, gegenseitig. Und keiner traute sich, das so richtig auszusprechen, wo man sagt, das bleibt, das hält. Da ist irgendwie eine andere Verbindung da. Mhm. Also Sex ist eine Sache, aber das kann man auch wieder bei jemand anders finden. Aber das war einfach ein Blitz ins Herz und das war, naja, und 48 Jahre hält es ja schon.
Ja, eben. Also Sie haben ja recht gehabt. Ja. Ganz offensichtlich.
Also, aber alle haben natürlich gesagt, ihr seid völlig irre, ihr kennt euch überhaupt nicht.
Das fand ich eben das Überraschende, ja. Dass man dann nach 3 Tagen, das kann man ja sein, dass man das spürt, aber dass ja. Sie haben das nach 3 Tagen ja. beschlossen, ja. bis sie es dann umgesetzt haben, hat es aber doch noch ein bisschen gedauert.
Man brauchte damals noch, warum auch immer, jetzt komme ich ja wirklich nicht aus der Steinzeit, aber man brauchte damals zum Beispiel, weil mein Großvater väterlicherseits, der war noch im Ersten Weltkrieg, also Hölle von Verdun war der, und da brauchte ich den Wehrpass des Großvaters. Dann hat mein Schwiegervater, der Regierungsoberamtsrat war, der hat dann da interveniert und hat gesagt, Leute, wo soll der den Wehrpass, und warum, die wollen heiraten? Nein, aber das musste so sein und das haben die Münchner verlangt. Und wir haben den dann über meine Oma und eine Tante irgendwie woanders noch hergekriegt, weiß ich nicht mehr. Und es hat endlos gedauert, ein Führungszeugnis brauchte man,
sauber.
Also alles Mögliche. Und dann haben wir im Frühjahr geheiratet, aber also das war trotzdem, nach 3 Tagen war das zementiert.
Und lang, lang ist her, heute braucht man den Bärpass hoffentlich nicht mehr.
Hoffentlich nicht.
Keine Ahnung. Ja. Konnten Sie dann danach, als Sie dann fertig waren mit der Schauspielschule, von Anfang an und immer gleich von der Schauspielerei leben eigentlich, weil Ihre Frau ja auch Schauspielschule und so?
Naja, das war zunächst sehr schwierig, also ich habe Theater gespielt am Volkstheater, da habe ich pro Vorstellung gekriegt 30 Mark, was nicht schlecht war, 30 Mark pro Vorstellung, aber so viele Vorstellungen waren es nicht. Und dann habe ich einen Drehtag gekriegt, da war ich, wie hieß denn das, die Schönheitsgalerie vom Lohmeier. Das waren dann 3 Drehtage, da habe ich pro Drehtag 400 Mark gekriegt, ein Vermögen. Und das haben wir sofort umgesetzt in Verlobungsringe und den Ring trage ich heute noch, wurde dann der Ehering, und es ging dann schon so einigermaßen mehr schlecht als recht, man konnte davon leben, aber wirklich gut nicht, aber ich habe nach ganz kurzer Zeit dann angefangen, Serienangebote zu kriegen. Und es war natürlich toll, da hast du richtig Geld verdient.
Da gibt es ja Kollegen, die rümpfen da immer so ein bisschen die Nase. Mhm. Also Sie nie offensichtlich. Forstinspektor Buchholz, Hans im Glück, ja. Wildbach, der Bulle von Tölz, Rosenheim Kops. Da hat es bei Ihnen auch nie irgendwelche, bei manchen Kollegen haben Sie den Eindruck, das sind irgendwelche Allüren oder Attitüden. Und sagen, bitte Serie, deutsche Serie.
Naja, es ist so, wir wollten diese Ehe, wir wollten Kinder, wir wollten uns etablieren und auch einen festen Wohnort haben, sprich ein eigenes Haus. Das heißt, man muss natürlich, wie jeder andere Mensch auch, ein regelmäßiges Einkommen zu haben, um ein Auskommen zu haben. Und dann zu sagen, ich warte, bis Hollywood anruft, da warten manche lang. Und wir haben gesagt, da ist ein Angebot, das ist gut, das ist auch finanziell gut. Und ich habe dann den Eisernen Weg gespielt bei Wolfgang Staudte. Ich habe gemacht die 5. Jahreszeit bei Schwabenitzky. Das waren alles hoch angesehene Sachen und trotzdem Serie. Und der Eiserne Weg, der hat 2 Grimme-Preise bekommen. Und ich meine, es waren jetzt nicht Serien. Ich habe ja Serien gemacht, die waren nicht gut. Ich habe mal in Hamburg 1,5 Jahre gespielt, einen Chefarzt in einer Serie, die hieß St. Angela. Und das war einfach hinterher, muss ich ehrlich sagen, Schrott.
Ja. Es war, aber hat auch zum Familienunterhalt beigetragen.
Natürlich, selbstverständlich.
Und dann haben Sie in den 80er Jahren selber auch angefangen, Drehbücher zu schreiben.
Ja.
Weil die Sie angeboten gekriegt haben, so schlecht waren? Oder?
Nein, aber man bekam natürlich, also ich hatte ja einen ganz guten Body. Ich habe Sport getrieben ohne Ende. Ich habe 600 Liegestütze am Stück gemacht. Also ich war
deutsche
gut durchtrainiert.
Deutsche Meisterschaft, Taekwondo,
alles Mögliche.
Charles Bronson. Der deutsche Charles Bronson.
Und dann wurden einem in der Zeit auch zum Beispiel 6 Filme angeboten. Und ich habe mal ein Angebot gekriegt für einen Film. Und dann bin ich da hingefahren. Die haben mir ein Buch gegeben. Ja, wir hätten es gern. Und lesen Sie es mal durch. Und auf der Heimfahrt habe ich aber irgendwo gehalten, weil ich so neugierig war. Und das war einfach ein Softporno. Und dann habe ich die Evi angerufen, Telefonzelle, sage ich, Evi, die zahlen alles, denke ich, was ich verlange, weil Und die wollten auch meinen Oberkörper sehen. Ich wusste dann, warum, weil man da wahrscheinlich wenig Kostüm brauchte.
Solange es der Oberkörper ist.
Ja, und dann habe ich gesagt, Evi, aber ich mache das nicht. Na, sagt es, egal, wir kommen schon irgendwie zurecht. Und dann bin ich da wieder hingefahren und da war der Produzent und der Regisseur, die saßen da immer noch und da bin ich dann rein. Und die Vorzimmerdame hat gesagt, halt, Moment. Na, sage ich, ich weiß schon, wo ich hin muss. Habe das denen auf den Tisch geknallt. Und habe dann gesagt, ihr Arschlöcher, wisst ihr, ich bin Schauspieler. Wenn ihr jemanden braucht, der zum Vögeln, dann holt euch jemanden von der Straße. Aber ich bin Schauspieler. So einen Scheiß mache ich nicht. Und dann bin ich da wieder rausgelatscht. Und dann wusste man die nächsten 2 Monate nicht, wovon wir leben sollen.
Aber dann ging es wieder.
Aber es ging irgendwie weiter.
Genau. Und ja, die Schreiberei kam dann eben dazu, zusammen mit ihrer Frau. Ja. 85, glaube ich, Drehbücher oder so sind es, die sie dann verfilmt haben lassen. Ja. Auch. Was haben Sie den Produzenten von Daheim ist Daheim gesagt? Bei denen waren Sie nicht so heftig, als die Carmen Ihnen den Bamberger angeboten haben, den Roland Bamberger, den Apotheker. Aber den wollten Sie auch nicht spielen.
Nein, den wollte ich auch nicht spielen. Warum? Weil die Rolle war nichts. Der Bamberger war langweilig. Der war ein Mann mit einem weißen Kittel in der Apotheke. Und ich habe eben gesagt, ich habe dann damals das wieder denen gebracht, habe gesagt, das ist sehr nett, dieses Angebot, aber es interessiert mich nicht, weil der ist langweilig und ich wollte nie was Langweiliges spielen. Und dann hat mein damaliger Produzent, Markus Schmidt-Merkel, der hat dann gesagt, ja, was stellen Sie sich denn vor? Und ich habe dann gesagt, na ja, der muss ja irgendwas haben. Ich darf mir den nicht anschauen, sage ich. Ja. Also der muss ja was, ja, sage ich, ich würde mir was ausdenken für den. Also der muss durch diese Apotheke muss für den sein wie ein Studio. Der muss da durchwuseln. Und dann haben wir uns lang unterhalten und da haben wir uns, glaube ich, 2 Stunden unterhalten. Und da hat er gesagt, also ich verspreche Ihnen, wir müssen ja jetzt die Verträge machen, aber ich verspreche Ihnen, ich halte da mein Wort, dass sie sich den bauen dürfen.
Und dann haben sie ihn sich gebaut und dann ist er gewuselt. Ja. 16 Jahre lang, der Bamberger aus Daheim ist Daheim.
Daheim ist Daheim, da komm ich her, will ich wieder hin. Daheim ist Daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du dann jeden Menschen fragen, der wird dich anschauen und dir sagen. Daheim ist Daheim.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Horst Kummet sagt, Heimat ist, wo man liebt.
Also schreibt es, so heißt nämlich ein Kapitel in Ihrer Autobiografie. Heimat ist, wo man liebt. Meint es nur München oder meint es auch die Kirche als Heimat?
Ich glaube, das ist das erste Mal, das sind die Menschen. Also die Evi und ich, wir hätten überall leben können oder sein können. Wir haben einmal Urlaub gemacht in Ägypten. Und Kairo hat uns unheimlich gefallen. Da hätte ich, denke ich, ein paar Jahre leben können. Kairo ist unglaublich schön. Der Nil fließt da durch, einen Wahnsinn. Aber die Anfahrt nach München wäre sehr lang gewesen.
Lansing-Kairo, Direktflug, das, schwierig.
Ich glaube, es sind die Menschen. Wo die Menschen sind, die man liebt, ist man auch daheim.
Aber Kirche ist schon auch eine Heimat für Sie.
Absolut. Aber die ist ja überall. Also ich war mal in Ungarn und bin dann abends in eine Messe gegangen. Was sehr lustig war, wenn Ungarisch ist, gleich null. Und dann war da aber alles gleich, weil die Liturgie ist ja gleich. Also ich konnte das Vaterunser mitbeten, weil ich wusste, dass die beten jetzt das Vaterunser. Und die Predigt habe ich natürlich nicht verstanden, aber die Wandlung, es ist alles gleich. Und das ist wie McDonald's, der ist überall dasselbe. Und die Kirche ist weltweit.
Wenn Sie jetzt nicht so ein gläubiger Mensch wären, hätte ich Sie vor dem Vergleich schützen müssen, wahrscheinlich, mit McDonald's und der Kirche. Sie schreiben das sehr eindringlich. Vielleicht sagen Sie es kurz. Was hat Ihre älteste Tochter mit Ihrer Religiosität zu tun?
Meine älteste Tochter, die kam auf die Welt, war übertragen, wollte nicht raus und hatte dann eine Mekoniumvergiftung. Das heißt, die Lunge war praktisch so gut wie zerstört. Es haben sich große Blasen gebildet und wir wussten 2 Monate nicht, ob sie es überlebt. Die war dann in einem Inkubator, wurde beatmet, war so in so einem künstlichen Koma am Anfang, obwohl sie übertragen war. Das war ein reifes Kind, aber das ging halt nicht mit der Lunge. Und wenn du Tag und Nacht darüber nachdenkst, ob dein Kind überlebt oder nicht, wenn du dahin fährst jeden Tag in die Schwabinger Klinik, und du weißt nicht, ist dieses Bett jetzt leer oder nicht? Und also es war die schlimmste Zeit meines Lebens und ich habe immer gebetet, aber irgendwann sind wir in die Klinik gekommen, da war eine Ärztin, dann war das Bett leer und wir haben gesagt, was ist los? Und die hat dann den Satz gesagt, ihr Kind ist verfallen. Und da bleibt ihr wirklich, das ist so ein Ausdruck, mir bleibt das Herz stehen, aber das gibt's. Und ich habe dann gesagt, was? Ja, nein, wir haben sie gerade noch gekriegt, wo ich denke, blöde Kuh, sag doch zuerst, wenn Eltern kommen von einem todkranken Kind, sag ich zuerst, alles in Ordnung und jetzt erklär. Und die sagt so einen Satz. Und dann, also als Arzt muss man von Menschen die Technik verstehen anscheinend, aber nicht die Psyche. Und dann hat sie uns erklärt, ja, dass sie es gerade noch erwischt haben, aber die hat nicht mehr geatmet und bla bla bla. Und diese Blasen sind jetzt überall und man weiß nicht, was man machen soll. Und dann bin ich aus dieser Klinik raus und habe meine Frau besucht, die in der Geisenhofer Klinik gelegen ist und der ging es auch sehr schlecht. Die hatte viel Blut verloren und es war alles Katastrophe. Und habe das dann erzählt und was machen wir? Und dann bin ich in den Park gegangen, da hinterm chinesischen Turm. Und habe gebetet und habe aber gebetet eigentlich wie noch nie und habe gesagt, lieber Gott, ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter, verflucht nochmal, helf mir. Ich bin kein frommer Mensch, ich bin kein braver Mensch, ich habe so viele Fehler, ich baue so viel Scheiße, aber hilf mir, lass dieses Kind leben, nimm mich, wenn du willst, aber egal wie, lass sie leben. Und ich war so fertig und dann sind wir da, also wir sind ja ständig gependelt, ich zwischen Evi im Krankenhaus und die Sarah im Krankenhaus und dann bin ich wieder dahin. Die Evi durfte dann mit und dann sagt die Ärztin, ja, es ist was Komisches passiert, wir wissen gar nicht. Wir waren wieder völlig alarmiert und sie hat gesagt, ja, also diese Blasen sind weg. Da sage ich, wie weg? Dann ist halt diese blöde Röntgenaufnahme schiefgegangen oder machen Sie es noch einmal oder... Nein, die sind weg. Sie haben das also wiederholt, kontrolliert und auch über die Blutwerte kontrolliert. Und sie weiß nicht, das ist jetzt weg. Da sage ich, was heißt das jetzt? Ist was anderes? Nein, das ist ein völlig gesundes Kind. Und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht sein. Sie erzählen uns gerade, dass alles scheiße ist. Und jetzt erzählen sie uns, alles ist völlig in Ordnung. Und ja, sie können ihr Kind mitnehmen. Da sage ich, das gibt's ja nicht. Ja, sowas hat sie auch noch nicht erlebt. Und
dazwischen lag das Gebet.
Ja, dazwischen lag das Gebet. Und ich, also das, wenn man sowas erlebt, dann glaubt man einfach an Wunder. Und wenn mir jetzt Leute immer sagen, also es gibt jetzt so Schlaumeier auch bei uns, gerade im Kollegenkreis, die dann sagen, naja, das war eine Spontanheilung. Da sage ich, was erzählst du mir, du Idiot? Was ist denn eine Spontanheilung anderes als ein Wunder? Wenn ein Kind zum Sterben ist und im nächsten Moment ist es perfekt und es geht ihm gut. Und die Sarah ist heute über 40, hat 4 Kinder, ist eine gesunde Frau, die alles anpackt. Wenn das nicht ein Wunder ist, dann was ist dann ein Wunder?
Sie haben dann auch mit 30 zum ersten Mal die ganze Bibel gelesen.
Ja.
War danach dann?
Ja.
Also war vielleicht noch eine Folge dann.
Ja.
1400 Seiten,
ja.
Da braucht man schon.
Ja, vor allem, ich wollte wirklich wissen, was da drin steht. Also sie nicht nur lesen, sondern auch verstehen, was ich da lese. Und da sind ja viele Parabeln drin und Gleichnisse. Aber ich habe mir das mal angetan und ich denke, jeder Christ sollte das mal lesen. Das ist unser wichtigstes Buch. Aber so wie die Muslime auch den Koran, die wenigsten haben den Koran gelesen. Diese 114 Suren habe ich natürlich auch gelesen. Aber man sollte das Buch jeweils, auf dem der Glaube fußt, das sollte man kennen.
Aber gerade im Alten Testament zieht sich schon ein bisschen,
nein,
oder? Mit den ganzen Beschreibungen endlos.
Es sind endlose Analogien von Namen, von Sohn des Sohnes, von aber.
Sie haben es geschafft, 1400 Seiten und ja wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Aber Sie haben sich auch immer weiter kritisch auseinandergesetzt, mit sich selber jedenfalls, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und mit Ihrem Glauben, Sie sind auch mal ausgetreten aus der katholischen Kirche mit 50. Lag das an der Kirche oder an Ihnen?
Das lag an mir, weil ich war praktisch, wenn ich den Vergleich mal nehmen darf, in einem Verein und ich habe mich doch in vielen Teilen nicht an die Vereinsregeln gehalten. Und dann habe ich natürlich gesagt, Mensch, mir ist Kirche so wertvoll und mein Glaube so wertvoll, aber bin ich es wert, dass ich da wirklich hingehe und für eine Stunde oder wie lange es auch immer dauert, dann ganz da bin. Und dann aber wieder die gleichen Fehler, immer wieder wiederhole. Ich habe meinem Pfarrer in der Beichte gesagt, wie kann Gott es nicht satt haben, dass ich jetzt sage, es tut mir leid, ich bereue, was ich wirklich tue, aber dann mache ich die gleichen Fehler wieder. Und dann habe ich gesagt, na, ich muss raus aus dieser katholischen Kirche, weil ich sie beschädige mit meinem Sein.
Und dass Sie dann wieder reingegangen sind, waren Sie dann ein besserer Mensch, dass Sie es wieder vertreten konnten? Oder?
Naja, vielleicht war ich ein bisschen ein besserer Mensch, aber ich konnte auch nicht ohne Kirche. Es ist ganz komisch, das ist wie wenn man Streit hat in seiner Familie, aber man kann ja die Familie nicht verlassen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, mir fehlt meine spirituelle Mitte. Also ich habe weiter gebetet, ich habe weiter in die Bibel gelesen, aber ich bin dann so reingeschlichen, ja, eben in den Münchner Dom zum Beispiel an einem Sonntag und habe dann mir das angehört und bin nicht natürlich zur Kommunion gegangen, weil ich war ja nicht mehr zahlendes Mitglied sozusagen, aber mir hat es gefehlt.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Horst Kummet, seines Zeichens Mr. Medicine. In der Horm ist der Horm als Apotheker. Jetzt aber vor anderen großen Herausforderungen. Was macht die anstehende 70 mit Ihnen? Dezember ist es soweit.
Die macht eigentlich gar nichts. Also es ist ja immer so, dass man denkt, ja, das ist jetzt so eine Zahl. Aber also ich fand 50 fand ich komisch. Mhm. Wenn man 50 wird, das ist seltsam. Das ist so wirklich so. Meine Oma hat immer gesagt, der Mensch wird 100. Sie ist wirklich auch 100 geworden. Also das wäre so die Lebensmitte. Also 50 fand ich komisch. Da habe ich mich wirklich so als alter Sack gefühlt. Mhm. Heute, jetzt wäre 70 und ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und natürlich kommt das eine oder andere Zipperlein oder so.
Ja, Zipperlein. Also Sie schreiben in Ihrem Buch, das Drehbuch meines Lebens, an einer Stelle, das muss man jetzt schon mal offenlegen, ja, an einer Stelle schreiben Sie, Sie haben früher 600 Liegestütze am Stück gemacht, ja, an einer anderen Stelle schreiben Sie, Sie hätten 400 Liegestütze.
Oh mein Gott, wirklich?
Ja, es ist tatsächlich so.
Ach du Schande. Dann waren es 1000.
Wie viele sind es heute?
Gar nichts mehr, gar nichts. Also ich gehe jeden Tag 8 Kilometer mit meinen Hunden oder jetzt mit meinem Hund, wir haben nur noch einen. Und ansonsten schlage ich niemanden mehr zusammen und ich mache gar nichts mehr.
Ja, das war ja auch nicht zusammenschlagen früher. Ich habe es kurz gestriffen. Taekwondo, ja, da haben Sie deutsche Meisterschaft.
Mitgekämpft, aber mitgekämpft. Ich habe es nicht gepackt. Er hat nochmal den vierten Platz.
Sie waren dabei. Ja, ja. Stimmt es, mit 60 Jahren angefangen zu boxen?
Nein, ich habe früher schon mal geboxt, so nebenbei. Aber ich habe mit 50 dann nochmal angefangen zu boxen. Mhm. Im Boxclub H. Die sind sehr gut, die haben so bayerische Meister im Halbschwer und so, also wirklich gute Leute.
Gibt es da Seniorenklasse auch beim Boxen?
Ich habe halt mitgemacht und dann.
Aber können mit 50 gegen einen, keine Ahnung, 25-Jährigen?
Na, da geht schon was, wenn man da. Ich habe ja ein Leben lang immer Sport getrieben, wie blöde. Und Skifahren und Schlittschuhlaufen und Reiten und alles Mögliche. Und dann war es aber so, dass die immer erstaunlich fanden, wie schnell ich noch bin. Aber das vom Taekwondo, da hast du ganz andere Schnelligkeit im Körper. Und ich bin ja auch leicht, ich wiege 72 Kilo, das wiege ich seit ich 15 bin und da kann man natürlich viel machen über Schnelligkeit. Und dann war es aber so, dass mir nach diesen Trainings, da ging es mir oft wirklich nicht gut. Und ich habe immer gesagt, Mensch, ich spüre so mein Herz, ich weiß, wo mein Herz ist, verflixt. Und dann hat ein Freund von mir ein EKG gemacht, wir haben ein Belastungs-EKG mit so einem Radl. Und dann habe ich gesagt, du, belastend ist da gar nichts. Ja, sagt er, jetzt radeln wir weiter. Und dann hat er gesagt, weißt du was, du bist wirklich toll in Schuss für dein Alter. Hör sofort auf mit diesem Schmarrn. Du brauchst Stunden, bis dein Herzschlag, dein Puls, alles wieder runterkommt. Das ist vorbei. Und dann habe ich nur einmal mittrainiert, habe dann meine Boxhandschuhe denen gegeben, weil die brauchen immer für Anfänger. Es ist ganz schön, wenn die was haben und so. Und den Kopfschutz. Und dann bin ich ins Auto gegangen und habe bitterlich geweint. Und habe gesagt, bin ich kein Krieger mehr. Aha. Und wäre ich Samurai gewesen, hätte ich mir den Zopf abgeschnitten. Und es war wirklich, ich habe mich mies gefühlt. Aber das war es dann auch. Und dann wollte ich ja keinen Sport mehr machen.
Aber die ewigen Spaziergänge gibt es immer noch.
Die gibt es natürlich.
Früher sind Sie ja immer um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ja. Haben Sie vorhin ja auch erzählt, um sich in den Tag zu legen. Das müssen Sie jetzt aber nicht mehr.
Das mache ich nicht mehr. Das möchte ich auch nicht mehr. Ja. Und man ist halt auch immer müde. Ich musste dann um 10 ins Bett, wenn ich um 5 Uhr wieder aufstehen muss. Aber ich brauche einen Vorlauf.
Und Sie brauchen die Zeit beim Spazierengehen auch, wie Sie schreiben, in Ihrem Drehbuch Ihres Lebens für das Vaterunser zum Beispiel. Wie lange brauchen Sie für so ein Vaterunser?
So ein Vaterunser ist ein tolles Gebet, weil es steckt zu viel drin. Wenn ich sage, vergib uns unsere Schuld zum Beispiel, was ist denn Schuld? Und man grübelt sich dann oft so rein, ist es die Schuld, die ich schon auf mich geladen habe? Ist es Schuld, die bei anderen was langfristig kaputt gemacht hat? Jemand anders zu vergeben, was heißt denn vergeben? Muss ich dem vergeben, aber irgendwie bleibt dieser Stachel doch. Also das sind so viele Fragen, die auftauchen.
Also die Nettozeit für ein runtergeschnurrtes Vaterunser, sage ich mal, geht in 2 Minuten.
Geht locker in einer, das geht wirklich schnell.
Und bei Ihnen sind es Stunden?
Na, manchmal brauche ich da 20 Minuten oder so, bis ich mich da durchdenke. Und es kommt immer was Neues dazu. Es sind auch Menschen, die er mal verletzt hat. Und allein dieses Vaterunser, also ich habe als Kind noch gelernt, Vaterunser, der du bist im Himmel und nicht Vaterunser im Himmel.
Macht's kürzer.
Aber das ist dieses Bewusstsein, da ist wirklich jemand. Ja. Das ist nicht, ich finde immer Leute so lustig, die sagen, ich glaube an was. Also was denn? An der Schwarzwälder Kirschtorte, an den Blumenstrauß. Ja. Gott ist ein personifizierter Gott. Und wir lesen, wenn ich als Lektor lese in der Kirche, am Schluss Wort des lebendigen Gottes. Da ist ein Wesen, an das ich mich wenden kann und nicht irgendwas. Und so ist es auch mit Gebeten, wenn man die gut und intensiv betet und gerade das Vaterunser, das ich natürlich vorwärts und rückwärts kann, dann steckt da viel drin.
Und vergib uns unsere Schuld. Sie beschreiben sich immer wieder, haben es auch vorhin in der Sendung getan, als einen früher mal, sage ich mal, sehr jähzornigen Menschen, der sich aber inzwischen im Griff hat, was das angeht. Wie kam es und was können andere da von Ihnen lernen vielleicht?
Naja, man muss sich halt immer wieder jeden Tag hinterfragen und dieser Jähzorn hat mir auch viel kaputt gemacht. Also ich habe, natürlich, es hat mir auch geholfen beim Sport. Wir waren irgendwie auf bayerischen Meisterschaften und da ist einer in einem schwarzen Anzug aufgetreten und der hat ein Brett dabei gehabt. Und dann ist er auf die Matte gegangen. Wir haben alle gesagt, was macht der Idiot? Und er hatte dieses Brett zerschlagen und hat sich verbeugt. Und das war dann mein Gegner. Pech gehabt. Also der hatte mich, also wir haben uns alle geärgert, aber das hat mein Jähzorn angestachelt und ich bin auf die Matte, habe ihn einfach ausgenockt und das war's. Mhm. Und das war schön, aber es war natürlich auch nicht nötig. Und das, solche Dinge bereue ich heute.
Aber Jähzorn ist ja was, von der Definition her, was man eigentlich nicht so im Griff hat, weil sonst wäre es ja nicht so. Also was hilft da? Atemtechnik? Oder?
Nein, aber das Gebet hat mir viel geholfen, weil wenn sowas dann kommt, also mein Vater, der konnte in 2 Sekunden von 0 auf 100 sein. Ich schaff's in einer. Und ich denke immer, wenn man merkt, dass das jetzt kommt oder so, dass man einfach die Augen schließt und ein Gebet spricht und dann bist du eh woanders. Mhm. Wer betet, kann nichts Schlechtes denken oder machen. Also mir hat das Gebet sehr geholfen.
So war es jedenfalls bei Ihnen. Ja. Neue Betätigung, das heißt, es hat es vor 20 Jahren schon mal gegeben, das erste Kinderbuch und jetzt letztes Jahr ein zweites rausgekommen, Lucius. Kommt es daher, dass jetzt die Beschäftigung mit den Enkeln da ist und dass da neue Geschichten entstehen?
Naja, nein, aber meine Enkel, die sind ja, ich habe eine Enkelin mit 23 und mit 18. Ja.
Urenkel.
Also da gibt es bis runter 6 Jahre, aber es ist ein Kinderbuch und das haben wir rausgebracht und dann ist unser Verleger gestorben an Krebs und der Verlag wurde aufgelöst. Also da ging alles schief, was schief gehen kann. Und dann ruhte dieses Buch ohne irgendeinen großen, also es wurden natürlich Bücher gekauft, aber wenig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich ist es schade, dass das so den Bach runtergegangen ist. Lass uns das nochmal auflegen. Und das ist das gleiche Buch.
Ach, das gleiche ist das gleiche Buch. Es heißt anders, ne?
Es heißt anders.
Ja, also weil wir auch steht was haben, anderes drin, es heißt anders.
Nein, es ist ein bisschen modifiziert, auch der modernen Zeit angepasst. Mhm. Aber es ist die gleiche Grundgeschichte.
Okay. Herr Kummelt, es heißt, dass der Franke der Preuße Bayerns ist. Sagen manche. Finden Sie sich da drin irgendwie wieder?
Stimmt schon. Also ich bin in meinem Leben nie zu spät gekommen. Ich bin pünktlich, ich glaube, ich bin zuverlässig. Wenn ich jemandem was zusage, mache ich das auch. Und ich bin fleißig. Wir haben immer gesagt, es gibt Leute, die sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und bei uns war immer erst die Arbeit, dann die Arbeit. Wir haben wirklich sehr viel gemacht. Ich weiß, ich habe Wildbach gedreht hier für den Bayerischen Rundfunk in den Bergen. Gleichzeitig haben wir geschrieben, Anna Maria für die Uschi Glas, eine Frau geht ihren Weg, diese Serie. Mhm. Und noch Unsere Schule ist die Beste. Also wir können sehr konzentriert und, wie soll ich sagen, diszipliniert sein. Mhm. Also meine Frau auch, obwohl sie nicht aus Franken kommt, aber Disziplin, glaube ich, ist den Franken schon ein bisschen in die Wiege gelegt.
Also wenn Sie in Ihrem Leben noch nie unpünktlich waren, dann fangen wir jetzt auch nicht damit an.
Ja.
Dann hören wir jetzt auf.
Gut.
Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.